Heute Morgen hatten wir alle ein gemeinsames Ziel. Wir hatten heute Morgen das Ziel, hier im Gottesdienst jetzt da zu sein. Und dafür mussten wir alle auch etwas unternehmen. Wir mussten aufstehen, wir mussten uns anziehen, wir mussten uns fertig machen, ins Auto steigen, bis wir endlich hier das Ziel erreicht haben und hier angekommen sind. Und ihr habt es gut getan. Ihr habt es gut gemacht, dass ihr alle gekommen seid. In der normalen Arbeitswoche habe ich auch jeden Morgen immer wieder ein Ziel vor Augen. Ein Ziel, möglichst pünktlich meine weite Fahrt zur Arbeit hinter mich zu kriegen, um dort endlich anzukommen. Und dazu muss ich auch so einiges tun. Ich muss erstmal ausgeruht ans Steuer gehen. Ich muss alles daran legen, dass ich mich auf dieses Ziel konzentriere. Ich darf mich von keinem und von nichts irgendwie abbringen lassen und ablenken lassen. Denn gerade bei so schneller Fahrt, besonders auf der Autobahn, ist jede Ablenkung super gefährlich. Eine kurze Ablenkung nur und ich übersehe ein Schlagloch und habe eine Reifenpfanne. Eine kurze Ablenkung und ich übersehe einen Blitzer und kassiere dann vielleicht eine teure Rechnung. Eine kurze Ablenkung und ich verpasse meine Ausfahrt und fahre total in die falsche Richtung. Eine kurze Ablenkung und ich übersehe ein überholendes Fahrzeug und verursache vielleicht einen schweren Verkehrsunfall mit vielen, vielen Folgen. Darum heißt es für mich also, lass dich nicht vom Ziel ablenken. Doch dieser Satz gilt nicht nur auf der Straße, sondern vielmehr auch in unserem geistlichen Leben ist dieser Satz sehr, sehr zutreffend. Und so heißt unser Predigtthema heute auch, lass dich nicht vom Ziel ablenken. Und damit wollen wir auch heute Morgen jetzt wieder nach einer längeren Zeit unsere Philipperbriefreihe weiter fortsetzen und das dritte Kapitel abschließen. Um dem Gedankengang des Briefes zu folgen, möchte ich einleiten, den bisherigen Inhalt in kurzen Sätzen zusammenfassen. Die Gemeinde in Philippi entstand, als Paulus mit seinen Mitarbeitern auf der zweiten Missionsreise waren und sie das Evangelium verkündigt haben und viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Nachdem Paulus die Missionsreise jetzt weiter fortführt, blieb er mit den Philippern in einem sehr guten Kontakt. Sie blieben in einer sehr guten Verbindung, sodass die Philipper ihn auch weiterhin immer wieder mit guten Gaben unterstützt haben, in seinem Lebensunterhalt auch. Als Paulus circa 10 Jahre später nach Rom in die Gefangenschaft verbannt wurde, nutzte Paulus die Zeit, Briefe zu schreiben, um Gemeinden und Mitarbeiter zu ermutigen. Er nutzte diese Gelegenheit, um Besuche zu empfangen und gute Gespräche zu führen. Er benutzte die Gelegenheit, auch ein gutes Zeugnis, dort in Rom im kaiserlichen Palast zu sein. Und in dieser Gefangenschaft in Rom besuchten ihn auch seine treuen Mitarbeiter, Timotheus und Epaphroditus. Epaphroditus war derjenige, der immer wieder die Gaben aus der Gemeinde in Philippi zu Paulus gebracht hat. Er war sozusagen der Lieferant, der Überbringer der Unterstützung. Und dort in der Gefangenschaft in Rom verfasste Paulus den Philipperbrief und gab ihn dann Epaphroditus wieder mit nach Philippi, damit sie diesen Brief lesen. Mit dem Philipperbrief wollte Paulus die Philipper zur Freude im Herrn in all ihren Lebenslagen ermutigen. Paulus wiederholt immer wieder diese Schlüsselworte, die er hier sehr stark betont. Freut euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Und er ermahnt sie zu einem guten Umgang miteinander. In Kapitel 1 begann Paulus und mahnte sie zur Freude im Gebet. Weiter ermutigt er sie, trotz allen Hindernissen, sich zuerst um das Evangelium zu kümmern. Dann kommt Paulus zum ermutigenden und aber auch vielmehr zum ermahnenden Teil. In der ersten Ermahnung mahnt er zur geistlichen Einheit nach außen. Im zweiten Teil der Ermahnung mahnte er zur geistlichen Einheit nach innen, also zur echten geistlichen Einheit der Christen untereinander. Im dritten Teil der Ermahnung zeigt Paulus auf, dass Demut und Gehorsam für das Leben in Christus unumgänglich sind. Und im vierten und letzten Teil der Ermahnung mahnt Paulus zu einem Leben in der Heiligung und zur Freude in Christus. Paulus stellt nicht nur hohe Erwartungen an die Philipper, nein, er gibt ihnen auch ganz klare Vorbilder. Er gibt ihnen Leute an die Hand, die ihnen vorleben, wie das geht, denen sie nacheifern sollten. Das erste Vorbild ist Jesus Christus selbst. Christus war bereit, den Himmel zu verlassen. Er erniedrigte sich komplett so sehr bis in den Tod, dass er von Gott, dem Vater, über alles erhöht wurde. Das zweite Vorbild ist Paulus selbst, der persönlich Christus einmal begegnet ist und nun Christus verkündigt. Paulus opferte viel Zeit und Kraft und verkündigte kompromisslos das Wort und war bereit, für Christus zu leiden und viel Opfer zu bringen. Dann das dritte und vierte Vorbild, das er ihm vorzeigt, sind die Mitarbeiter Timotheus und Epaphroditus. Eigentlich einfache Mitarbeiter, die aber einen sehr guten und vorbildlichen Dienst getan haben, die den guten Vorbildern gefolgt sind und damit selbst zu guten Vorbildern geworden sind. Nun kommen wir zum Kapitel 3, da wo wir heute angekommen sind. Da zeigt Paulus, wie Freude in Christus in der Tat, in der Wirklichkeit gelebt wird. Deshalb motivierte er die Philipper und auch ein jeder von uns heute, das Ziel vor Augen zu halten. Und darum geht es heute. Wir haben in der Schriftlesung die ersten 14 Verse und somit auch den Inhalt der letzten beiden Predigten gehört, wo Paulus das Ziel anspricht. Vers 13 und 14, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus zu dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Mit ganz einfachen Worten gesagt, das Ziel meines Lebens ist, nach diesem Erdenleben bei Jesus Christus in der Ewigkeit zu sein. Aber noch sind wir hier auf der Erde, noch sind wir nicht am Ziel. Und deshalb mahnt Paulus die Christen, zielgerichtet zu leben. Und in Kapitel 3 warnt Paulus jetzt vor Versuchungen, vor Anfechtungen. In den ersten 11 Versen warnt Paulus vor der Gesetzlichkeit der Judaisten, die die Christen vom wahren Ziel abhalten und verunsichern wollten. Und deshalb stellt Paulus hier in Vers 12 bis 14 das Ziel, das ewige Ziel in der Herrlichkeit bei Christus, stellt er total in den Vordergrund. Und nun kommen wir heute mit unserem Predigttext, schließen wir gleich an Philipper Kapitel 3, Vers 15 bis 21. Ich möchte einmal zusammenhängend diesen Text lesen und dann gehen wir Stück für Stück dadurch. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig sein wird dem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er alles durch die er sich selbst alles unterwerfen kann. Ich habe diesen Text mit dem Thema Lass dich nicht vom Ziel ablenken, überschrieben. Und wir wollen diesen Text nun in 4 Schritten betrachten und nochmal anschauen. Die Gliederung des Textes findet man auch auf dem Gottesdienstzettel, sodass es jeder nachverfolgen kann. Im ersten Punkt geht es in Vers 15 und 16 also darum, verfolgt gemeinsam ein Ziel oder das Ziel. Dann im zweiten Punkt, das ist der Vers 17, folge gute Vorbilder. Als dritten Punkt, Vers 18 und 19, wollen wir dann sehen, folgt nicht den Feinden des Kreuzes Christi. Und im vierten Punkt, Vers 20 und 21, ermutigt Paulus, lebe als Himmelsbürger. Und wir wollen uns nun den ersten zuwenden, verfolgt gemeinsam das Ziel. Paulus fängt an und sagt, lasst uns aber alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Paulus führt hiermit jetzt den Gedanken, den er schon in den Versen davor angefangen hat, einfach weiter. Vers 9, sein Wunsch ist, Christus zu gewinnen. Dann Vers 10, ist es sein Wunsch, Christus zu erkennen und durch Tod und Auferstehung Christus gleichgestaltet zu werden. Und stellt das Ziel, den Kampfpreis der himmlischen Berufung, in den Mittelpunkt, in den Fokus. Paulus fordert die Philipper, aber auch jeden von uns Christen auf, an all unser Denken und Handeln auf Christus und die himmlische Herrlichkeit auszurichten. Diese Zielstrebigkeit sollte die Gesinnung eines Nachfolgers Jesu sein. Und Paulus sagt, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Menge übersetzt es etwas anders, vielleicht etwas verständlicher. Wir alle nun, die wir zielbewusst sind, wollen hierauf unsere Sinne gerichtet halten. Zu einem zielbewussten Gesinnung gehört, Christus nachzufolgen. Zu einer zielbewussten Gesinnung gehört also, Christus immer ähnlicher zu werden, auch wenn es um Leid, um Not oder im schlimmsten Fall auch Tod geht. Das ist die Sicht eines reifen Christen. Paulus fordert die Philipper und fordert auch all die Christen auf, nicht locker zu lassen, an der zielbewussten Gesinnung festzuhalten und nach dem Himmel zu streben. Und weiter sagt er dann, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Dieser Satz deutet darauf hin, dass es auch Christen gab, die anders denken. Christen, die Querdenker sind. Christen, die keine zielbewusste Gesinnung hatten. Christen, die in ihrem geistlichen Leben noch kleine Kinder geblieben sind im Glauben. Christen, die ein leichtfertiges und ein selbstzufriedenes Leben führen. Christen, die noch nicht bereit sind, sich klar zu Christus zu bekennen und ihm konsequent nachzufolgen. Doch Paulus rügt an dieser Stelle jetzt die Christen nicht. Er redet jetzt nicht schlecht über sie, aber er vertraut auf Gottes Eingreifen und Wirken. Und er sagt, wenn ihr anders denkt, so wird euch das Gott offenbaren. Dieses Wort offenbaren, in Griechisch Apokalypto, heißt die Schleier wegnehmen. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Tatsache zwar feststeht, aber in diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt werden kann, weil der Schleier noch da ist. Durch die Offenbarung geschieht eigentlich nichts Neues, sondern die Augen werden für das, was bereits besteht, geöffnet. Der Schleier wird weggenommen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bibel. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Gott selbst offenbart sich, er zeigt sich uns durch sein Wort, durch die Bibel, zeigt er sich uns Menschen. In diesem Wort gibt er uns alle Informationen, die wir für unser Leben brauchen. Aber wenn dieses wunderbare Wort Gottes, wenn die Bibel nur noch ein Dekorationsstück in unseren Regalen steht und nichts anderes mehr bedeutet und bewirkt, wenn diese Bibel nicht gelesen wird, dann hat sie keine Wirkung. Erst wenn man dieses Wort Gottes liest, wenn man sich damit beschäftigt, zeigt sich Gott und er offenbart sich uns. Und wir können beginnen zu verstehen und wir können beginnen, seinen Willen für unser Leben zu begreifen. Und genauso ist Paulus gewiss, dass Gott auch diesen unreifen Christen die Schleier wegnehmen wird, die Selbstzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit dadurch wegnehmen wird und sie zu einer zielbewussten Gesinnung führt. Weiter ist in Vers 16, sagt er dann, doch wozu wir auch alle gelangt sein mögen, lasst uns auch nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Eine andere Übersetzung sagt es vielleicht etwas klarer, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Und hier ist geistliche Entwicklung, wird da durch diesen Text deutlich. Was wir bereits erreicht haben, mit diesem geistlichen Vorwärtsschreiten wächst auch die Verantwortung eines Christen. Die Verantwortung, nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Und das Ziel im Blick zu haben und das Ziel konsequent anzustreben. Und das so lange, bis man das Ziel erreicht. Und nicht schon vorher aufzugeben. Eine zielbewusste Gesinnung ist also die Lebensaufgabe eines Christen. Und dieses Wort gilt jetzt nicht nur an die Philipper. Dieses Wort hat auch für uns heute eine riesengroße Bedeutung. Was ist denn dein oder mein oder unser Ziel im Leben? Kannst du mit Paulus sagen, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus zu dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Oder auch ganz kinderleicht gesagt, mein Ziel im Leben ist, nach diesem Erdenleiden, Erdenleben hier auf der Erde, einmal bei Jesus im Himmel in der ewigen Herrlichkeit zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann stellen sich doch einige Fragen. Wie sieht deine zielbewusste Gesinnung aus? Wie kommt sie nach außen zum Vorschein? Bist du bereit, Christus nachzufolgen? Bist du bereit, Christus immer ähnlicher zu werden und in der Nachfolge zu reifen? Sich auf das Ziel festzulegen, zu fokussieren und nicht locker zu lassen und konsequent das Ziel verfolgen? Auch dann, wenn es unbequem wird. Auch wir heute haben mit vielen Dingen zu tun, die uns immer wieder vom Ziel ablenken wollen. Gerade in der momentanen Herausforderung, in dieser Krise, in der wir heute leben, haben wir viele Dinge um die Ohren, die uns ja, ganz stark durcheinander bringen. Schlagworte wie Hygienemaßnahmen, Quarantäne, Kontaktbeschränkung, Masken, Homeschooling, Homeoffice und viele Einschränkungen und Verbote sind jedem von uns, glaube ich, heute bekannt. Zusätzlich kursieren viele Theorien, verschiedene Informationen, die viel durcheinander reinbringen und so manche Falschmeldungen kommen bei uns an, die die Menschheit verwirren und in Angst und Panik treiben. Und so entsteht viel Chaos und Streit und das wirkt sich auch bis in die christlichen Kreise aus. Und mitten in diesem Chaos der Zeit möchte auch uns Christus Gottes Wort zurufen und aufrufen. Lasst euch nicht vom Ziel ablenken. Verfolgt ihr als Kinder Gottes gemeinsam das Ziel. Lasst eure Gesinnung auf das Ziel, auf Jesus Christus ausgerichtet sein und lebt bewusst auf das Ziel hin, schaut einfach im Vertrauen auf Gott nach oben. Und damit kommen wir dann zu unserem zweiten Punkt, folge guten Vorbildern. Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Beim ersten Hinsehen sieht es so aus, dass Paulus sich selbst zum Vorbild erhebt und hinstellt. Aber wenn wir genauer hinschauen, beim zweiten Hinsehen, erkennen wir, dass es nicht so ist. In der griechisch-deutschen Interlinearübersetzung sagt es aus, meine Mitnachahmer seid ihr, Brüder. Oder das heißt, meine Mitnachfolger oder meine Zusammennachfolger. So drückt er sich da eigentlich aus. Paulus macht damit deutlich, dass er nichts Höheres und auch nichts Besseres ist. Und er selbst, genauso wie alle anderen, auf dem Weg zum Ziel ist. Und deshalb fordert er die Christen auf, mitzugehen, mitzulaufen und das Ziel zu verfolgen. Weiter bezeichnet er die Gemeindemitglieder in Philippi als Brüder und stellt sich mit ihnen zusammen auf die gleiche Ebene. Er stellt sich komplett auf Augenhöhe mit ihnen gegenüber und er möchte den Philipper anspornen, eine gemeinsame, eine gleichgesinnte und eine zielorientierte Haltung einzunehmen. Und im nächsten Satzteil redet Paulus dann vom Vorbild in der Mehrzahl. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und mit diesen Vorbildern meint Paulus möglicherweise dann sich selbst und auch seine Mitarbeiter Timotheus und Epaphroditus, die er schon im zweiten Kapitel als Vorbilder erwähnt hat. Diese Vorbilder haben ein lebendiges Zeugnis gelebt. Diese Vorbilder waren Musterbeispiele, die zeigen, wie Verbindlichkeit und Zielstrebigkeit gelebt werden soll. Diesen guten Vorbildern sollten die Philipper nachfolgen und ein zielbewusstes Leben führen. Aber auch für uns heute gilt es, guten Vorbildern zu folgen. Schon im alltäglichen, im beruflichen Leben, in der Schule, in der Gesellschaft, da wo wir sind, ist es wichtig, gute Vorbilder zu haben. Aber ganz besonders im geistlichen Leben sind gute Vorbilder sehr, sehr wichtig. Das Problem ist nur, wo sind heute wirklich geistlich reife Menschen, die diese guten Vorbilder sind? Da gibt es leider so wenige. Wo sind die Menschen, die nicht das i-Tüpfelchen von Gesetzen und Regeln vor uns halten, sondern ein himmelwärts, ein zielgerichtetes Leben vermitteln und ganz besonders es selbst vorleben und zum Vorbild da sind? Gottes Wort ermutigt jedes Kind Gottes, in Christus zu leben, geistlich zu wachsen, sich selbst nach dem Ziel auszurichten und für andere und ganz besonders für unsere junge Generation als ein gutes Vorbild da zu sein. Und damit kommen wir dann zum dritten Punkt in Vers 18 und 19, wo Paulus ganz traurig wird, wo Paulus Gefahren aufkommen sieht, indem er sieht, dass schlechte Vorbilder da sind. Schlechte Vorbilder, die die Christen verunsichern und durcheinander bringen wollen. Und Paulus' Appell ist nun, folgt nicht den Feinden des Kreuzes Christi. Er sagt, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und auch jetzt weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Hier muss Paulus jetzt sehr konkret werden und warnt eindrücklich vor den Irrlehrern. Schon in Kapitel 1, Vers 15 und 16 gab Paulus den Hinweis, dass falsche Christen da waren, die ihm in seinem Dienst viel Schaden zugefügt haben. Eine ähnliche Warnung gibt Paulus auch an die Ältesten in Ephesus, Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30. Und zwar sagt er dort, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, und die Jünger um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und genauso sieht Paulus jetzt auch hier in Philippi eine riesengroße Gefahr. Nun beschreibt Paulus diese Irrlehrer nicht näher und man kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, oder er beschreibt sie nicht, wer sie jetzt gerade sind. Ob es jetzt hier zum Beispiel die jüdischen Irrlehrer der Judaisten sind, die er schon am Anfang des dritten Kapitels beschrieben hat, oder ob es um die sogenannten christlichen Lehrer geht, die sich dem Liberalismus total verschrieben hatten und die Gnade als Entschuldigung für ihr sündiges Leben missbrauchten. Aber was wir hier sehen, ist, Paulus bestätigt mit aller Gewissheit, dass diese Menschen, diese Verführer, Feinde des Kreuzes Christi sind. Feinde, weil sie die Bedeutung des Kreuzes durch ihren unwürdigen Lebenswandel mindern und in den Schmutz ziehen. Und das Kreuz Christi in ihrem Leben keine Veränderung bewirkt hat. Diese Tatsache führt Paulus in tiefe Traurigkeit, sodass Paulus selbst in Tränen ausbricht. Es ist herzzerreißend zu sehen, dass diese Irrlehrer einen so großen Schaden angerichtet haben. Es ist schlimm zu sehen, dass sie das Leben vieler Menschen ruiniert haben. Es ist schlimm, dass diese Menschen so viel Schande über den Namen Christi gebracht haben und die wahre Bedeutung des Kreuzes Christi verschleiert haben. Und weiter in Vers 19 beschreibt und beurteilt Paulus jetzt, wohin der Weg dieser Scheinchristen hinführt. Ihr Ende ist das Verderben. Wer das Kreuz Christi hasst und sich als Feinde des Kreuzes benimmt, beweist damit, dass er zur Welt gehört und kein wahrer Christ sein kann. Und so hart es auch klingt, was Paulus hier sagt, ihr Ende ist die Hölle, das ewige Verderben. Und dann beschreibt Paulus drei Kennzeichen, die den Wandel dieser Namenschristen auszeichnen. Das erste Kennzeichen ist, ihr Gott ist der Bauch. Und das trotz der Tatsache, dass sie den Namen des Herrn für sich beanspruchen. Dass sie zum Beispiel Christen heißen, sich nach Christus benennen, aber absolut nicht Christsein leben. Hier können auch Traditionen und jüdische Speisegebote auch eine Rolle spielen. Paulus beschreibt auch in anderen Briefen diese Namenschristen. Die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse ist ihre Priorität. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, die eine Form von Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen sie. Oder noch an einer anderen Stelle, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen sie ihn. Diese Namenschristen leben nur für das Hier und Heute. Das zweite Kennzeichen, sie rühmen sich ihrer Schande. Die Judaisten rühmten sich ihrer gesetzlichen eigenen Leistung, was sie so alles geschafft haben mit ihrer Gesetzlichkeit. Aber auch die taugte nichts. Die heidnischen Liberalisten rühmten sich mit ihren sündigen Taten und missbrauchten die Freiheit Christi, indem sie ihre Lebensweisen verteidigten. Für all diese unmoralischen Handeln sollten sie sich eigentlich schämen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie sind noch stolz darauf, dass sie sich so in dieser Sünde rumwälzen. Das dritte Kennzeichen, das Paulus hier nennt, sie sind irdisch gesinnt. Die Namenschristen sinnen nur auf das Irdische. Ihr ganzes Leben, ihr Denken, ihr geistlicher Horizont ist auf das Sichtbare und auf das Materielle, hier auf der Erde nur fixiert. Sie sind total erdorientiert. Für sie sind wichtig so Dinge, die auf der Erde sind. Ernährung, Kleidung, die eigene Ehre, sich schön selbst auf die Schulter klopfen, Bequemlichkeit, Vergnügen zu haben. Viel mehr brauchten sie anscheinend nicht. Der Himmel führt für diese Namenschristen, spielt der Himmel überhaupt keine Rolle. Sie lebten und handelten so, als ob sie immer und alle Zeit hier auf der Erde sein könnten. Und ihr Leben ist der krasse Gegensatz von einem zielgerichteten Leben. Und deshalb möchte Paulus die echten, die wahren Kinder Gottes vor diesen Irrlehrern und vor diesen Namenschristen warnen. Und Paulus' Appell ist nun, folgt nicht den Feinden des Kreuzes Christi. Was möchte uns heute diese Warnung des Paulus sagen? Wenn wir hinter die Kulissen dieses weltlichen Lebensstils sehen, dann sehen wir, dass wir es heute mit genau demselben Feind, mit dem gleichen Satan und Durcheinanderbringer zu tun haben. Und genauso wie damals, so auch heute ist dieser Feind am Werk. Dieser Feind will alles Gute kaputt machen. Und am liebsten möchte er alle Menschen in die Hölle stürzen. Auch wenn der Feind weiß, dass er einem wiedergeborenen Kind Gottes nicht das Heil wegnehmen kann, so tut er alles, um auch echte Christen vom Guten abzulenken und es ihnen so schwer wie möglich zu machen. Und wenn wir in unsere Welt sehen, dann sehen wir, wie sehr es doch dem Feind wirklich gelingt. Ihr Gott ist ihr Bauch. Auch heute findet diese Eigenschaft in unserer Gesellschaft immer mehr Anklang, wo es immer wieder darum geht, seine egoistischen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Versuchungen beginnen immer wieder mit der Wahrnehmung. Was sehen und hören wir? Ja, was sehen wir in der Werbung, in den Medien, im Fernsehen, im Internet, in den Zeitschriften, in den sozialen Medien? Was fühlen wir? Was empfinden wir? Was schmecken wir? Was riechen wir? All diese Wahrnehmungen benutzt der Verursacher, um eine egoistische Gier zu wecken. Und es kommen dann egoistische Wünsche hoch. Etwas zu besitzen, etwas zu genießen, mehr zu haben als ein anderer, den anderen zu übertrumpfen und alles zu tun, um besser dazustehen, um Macht, Ehre und Ansehen an sich zu reißen und den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und dann folgt der Reiz und die Gier, diese egoistischen Wünsche umzusetzen und ein zügelloses Leben in der Sünde zu führen. Und auch heute gibt es immer wieder viele Menschen, die über ihr sündiges und unmoralisches Leben dann immer noch stolz sind. Und auch heute sind die meisten Menschen nur noch auf das Irdische, auf das Hier und Jetzt fixiert. Die Prioritäten der Menschen heute sind vielmehr Gesundheit, Familie, ein gutes soziales Miteinander, Klimaschutz, Umweltschutz und so könnten wir die Themen weiter fortsetzen. Das sind die Prioritäten heute ganz oft. Und kaum einer kümmert sich um das, was nach diesem Leben hier auf der Erde ist. Aber auch unter der Christenheit selbst sehen wir eine traurige Tendenz. Selbst im freikirchlichen oder freikirchlichen Sektor wird immer weniger wirklich das wahre, das ganze Wort Gottes weitergegeben. Pastoren und Prediger, die das klare Wort Gottes, das klare Evangelium verkündigen und auch mal Sünde beim Namen nennen, die werden angefeindet und sogar vor Gericht gezerrt. Stattdessen gewinnt aber das soziale Wohlfühlevangelium immer mehr Zulauf, auch in christlichen Kreisen. Viele Christen leben nur noch ihre Tradition. Vielleicht haben sie sich ja irgendwann einmal bekehrt, sind getauft, christlich getraut, kommen vielleicht sogar regelmäßig zum Gottesdienst und machen nach außen hin eine fromme und unauffällige Form. Aber in ihrem Leben, in ihrer Beziehung zu Gott, ist das alles höchst fragwürdig. Und in ihrem Leben ist die Liebe zum Herrn nicht wirklich sichtbar. Solche Christen sind schlechte Vorbilder. Und Paulus möchte uns heute Morgen warnen, folgt nicht den schlechten Vorbildern, sondern folgt nicht den Feinden des Kreuzes Christi, sondern lebt ein zielbewusstes Leben, das auf die ewige Herrlichkeit ausgerichtet wird. Und damit kommen wir zu unserem vierten und letzten Punkt, in Vers 20 und 21, wo Paulus ermutigt und aufruft, lebe als Himmelsbürger. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Gerade noch hat Paulus über die schlechte Haltung der irdisch ausgerichteten Namenschristen noch getrauert und geweint. Und jetzt stellt Paulus nun die Lebensweise eines echten, wiedergeborenen Gläubigen diesem gegenüber. Zu diesem Zeitpunkt, als Paulus diesen Brief schrieb, war Philippi eine römische Kolonie. Und die Philipper waren also auf der einen Seite römische Bürger und genossen den Schutz und die Vorrechte der Römer, aber auf der anderen Seite waren sie auch Bürger ihres Wohnortes, Philippi. Und auch da mussten sie sich mit all den Rechten und Pflichten auseinandersetzen und sich darunter stellen. Und von diesem Hintergrund her erinnert Paulus nun die Gläubigen, dass sie Bürger des Himmels sind. Das heißt, der Himmel ist der eigentliche Wohnort oder die eigentliche Heimat der Gläubigen. Dort sind ihre Namen im Himmel geschrieben und registriert. Und im Himmel wartet auch die Belohnung, im Himmel wartet ihr Erbe auf sie. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch hier auf der Erde leben. Die Gläubigen sind also hier auf der Erde nur Gäste und Fremdlinge. Wir sind auf der Erde praktisch nur Ausländer. Und wir haben hier kein wirkliches Zuhause. Wie unklug wäre es für einen Gläubigen, sich in dieser Welt festzusetzen, wo er doch gar nicht zu Hause ist. Kein vernünftiger Mensch würde in einer gemieteten Ferienwohnung seinen wertvollen Hausstand aufbauen, wenn er weiß, dass er doch in einigen Tagen wieder abreist. Nein, der rechnet doch damit, dass er bald wieder zu Hause ist. Und deshalb sagt Paulus auch hier weiter, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Echte Kinder Gottes haben eine Sehnsucht nach oben. Echte Kinder Gottes sehnen sich danach, in der ewigen Heimat zu sein. Sie erwarten Jesus Christus als den Retter, der vom Himmel her kommen wird, um die Seine auf in den Himmel zu nehmen und abzuholen. Von diesem Kommen Jesu spricht Paulus auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Und zwar sagt er da, denn der Herr Jesus selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Jesus Christus ist also der erwartete Retter. Und Vers 21 geht es dann gleich weiter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Solange der Gläubige hier auf der Erde ist, hat er einen Leib der Niedrigkeit, einen Leib der Demütigung. Und dieser Leib, den wir hier auf der Erde haben, ist nur aus Fleisch und Blut. Dieser Leib wird einmal Falten und Narben bekommen. Er wird altern, er wird leiden. Dieser Leib wird vielleicht auch immer wieder von einer Krankheit befallen werden. Und letztendlich wird er hier auf der Erde auch sterben. Dieser natürliche Leib begrenzt uns, er engt uns ein. aber der Herr wird ihn in einen Leib der Herrlichkeit umgestalten. Und das Ausmaß dieser Umgestaltung können wir mit unserem menschlichen Verstand eigentlich überhaupt nicht fassen. Denn dieser umgestaltete Herrlichkeitsleib wird nicht mehr dem Tode und dem Verfall preisgegeben sein. Dieser Herrlichkeitsleib wird nicht von all diesen Beschränkungen wie Raum und Zeit begrenzt. Dieser Herrlichkeitsleib wird dem Himmel so angepasst sein, dass es wirklich wunderbar passt und wird dem Auferstehungsleib Jesu gleichen. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Die Umgestaltung des Leibes wird durch dieselbe Kraft bewirkt werden, die der Herr später einmal benutzen wird, um sich alle Dinge zu unterwerfen. Denn Christus ist derjenige, der die absolute Macht hat im Himmel und auf Erden und alles seiner Herrschaft unterwerfen wird. Es lohnt sich also, diesen Herrn entgegenzugehen. Es lohnt sich, dieses himmlische Ziel anzustreben. Und es lohnt sich auf jeden Fall, schon hier auf der Erde als ein Himmelsbürger zu leben. Dieser Appell des Paulus gilt jetzt nicht nur den Philippern, sondern allen echten und wiedergeborenen Christen. Und das auch bis in unsere heutige Zeit. Können wir davon profitieren oder können wir uns das auch zu Herzen nehmen? Was ist nun zu tun? Als erstes müssen wir uns mal die Frage stellen, wessen Bürger sind wir? Wo ist unser Zuhause? Bist du nur ein Erdenbürger, der nur irdisch ausgerichtet ist, wie diese Namenschristen, von denen wir in Vers 18 und 19 gelesen haben? Dann hast du auch eine schlechte Perspektive und gehst dem ewigen Verderben entgegen. Oder hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Heiland kennengelernt, der all deine Schuld vergeben hat, der dich von all den Bindungen freigemacht hat, der die Herrschaft über dein Leben übernommen hat und dich zu einem Himmelsbürger gemacht hat, dann gilt dieses Wort des Paulus auch dir. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und wir können uns riesig auf diese Herrlichkeit in der Ewigkeit bei Jesus freuen. Wenn wir Bürger des Himmels sind, dann werden die Menschen um uns erkennen, dass unser Ziel nicht Ehre, Macht und Geld ist, sondern die Ewigkeit bei unserem Herrn wird unser Fokus sein. Und diese Ewigkeit beim Herrn wird auch unser Leben bestimmen. Und wir werden ein zielbewusstes Leben führen, indem wir für Christus da sind, für ihn leben und ihm die Ehre geben, ihm folgen und ihm immer ähnlicher werden. Mit diesen Worten in Philipper 3 möchte Paulus die Philipper und auch all die echten Christen zurufen: Lass dich nicht vom Ziel ablenken. Er appelliert uns auch heute noch: Verfolgt gemeinsam das Ziel. Folge guten Vorbildern. Folge nicht den Feinden des Kreuzes und lebe als Himmelsbürger, schon hier und jetzt. Möge der Herr uns täglich leiten und unsere Ausrichtung nur alleine stets nach oben richten.